ich weiß nicht, in welcher Stimmung du gerade hier bist. Ich weiß nicht, was du in den letzten Wochen erlebt hast. Und wenn das etwas ist, was wirklich schwierig war, wo du Leid erlebt hast, wo du gerade durch ein Tal gehst, dann will ich, dass du weißt, dass der Geist, der bevor diese Welt geschaffen wurde, der dort über dem Wasser schwebte, dieser Geist, mit dem Gott Zeichen und Wunder schon im Alten Testament getan hat, dieser Geist, der in Jesus Christus war, durch die Jesus Zeichen und Wunder getan hat, dieser Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt in dir heute noch. Selbst wenn du ihn nicht spürst, aber er lebt in dir. Erinner dich daran, wenn Dunkelheit dich umfängt, dass das Licht dieser Welt in dir ist. Bevor ich predige, möchte ich mit uns beten. Ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du lebst. Und ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und ich bete, dass du alles das jetzt wegnimmst, was uns stört, dass du jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit hast. Dieser Raum, diese Zeit, sie gehört dir. Tu, was du auch immer tun willst. Sprich, was du sprechen möchtest. Mach unsere Herzen auf für dich und für dein Wirken, für dein Sprechen. Und zeig uns das Herz des Vaters. Zeig uns einen Blick in den Himmel. Danke, dass du da bist. Amen. Wenn jemand Neues mich kennenlernt, dann ist die erste Frage meistens, wie heißt du? Dann sage ich Erik. Und die zweite Frage ist dann, okay, Erik, was machst du denn? Und dann fange ich an, sage, ja, ich studiere Theologie in Eversbach. Und bei uns ist das aber so, dass im Master, im zweiten Semester, und dann denke ich mir, nee, das dauert mir jetzt zu lange, das ist zu viel. Und dann sage ich, ich arbeite in der Gemeinde, ich bin sowas wie ein Pastor. Noch nicht ganz fertig, aber so in die Richtung. Und ich meine, das kennen wir doch irgendwie alle, oder? Wir lernen jemanden Neuen kennen, auf der Arbeit, im Beruf, auf einem Geburtstag, hier in der Gemeinde vielleicht, im Bus, in der Straßenbahn, irgendwo. Und die ersten beiden Fragen sind meistens genau die, wie heißt du und was machst du? Es ist ja schon irgendwo interessant. Scheinbar ist das, was wir tun, sagt etwas darüber aus, wer wir sind. Und ich meine, das ist ja auch was Schönes, weil im besten Fall ist das, was wir tun, auch etwas, was uns Spaß macht, wofür wir eine Leidenschaft haben. Und wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann lohnt es sich auch da zu fragen, was tut Gott eigentlich? Und mit dieser Frage im weitesten Sinne beschäftigt sich unsere Predigtreihe zu Pfingsten. Eine Bewegung beginnt, eine Bewegung kommt Raum. Martin hat uns letzte Woche mit hineingenommen in den Anfang davon, dass Gott eine Bewegung beginnt. Und er hat uns gezeigt, dass diese Bewegung dadurch startet, dass Gott seinen Geist auf die Menschen ausgießt. Doch was bewirkt der Heilige Geist eigentlich? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute. Und es gibt einen Mann in der frühen Kirchengeschichte, der hat, naja, fast ein gesamtes Buch darüber geschrieben, was der Heilige Geist tut. Das Buch, von dem ich rede, findet sich in der Bibel. Es ist die Apostelgeschichte, von Lukas geschrieben. Lukas, ein griechischer Arzt, der hat Paulus begleitet. Und die Apostelgeschichte ist ein Bericht über das Tun und Handeln der Apostel. Beziehungsweise, man müsste eigentlich sagen, über das Tun und Handeln des Heiligen Geistes durch die Apostel. Es ist ein Bericht von den ersten 30 Jahren dieser frischen Bewegung, die an Pfingsten startet. Die Kirche, diese neue Bewegung, die breitet sich langsam aus. Und in dieser Apostelgeschichte, in Kapitel 2, beschäftigen wir uns heute mit einem Text, Apostelgeschichte 2, 37 bis 47. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr die jetzt rausholen und mit mir gemeinsam aufschlagen. Falls ihr keine dabei habt, geht das Handy auch. Ansonsten habe ich da vorne den Text auch mitgebracht. Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 47. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. An diesem Text kann man 5 Dinge erkennen, die der Heilige Geist tut, die der Heilige Geist bewirkt. Das erste, was er tut, der Heilige Geist gibt Zeugnis von Gottes Handeln. Als sie aber das hörten, naja, was hörten sie denn? Dazu muss man ein bisschen in der Geschichte vorgehen. Am Pfingsttag sind die Jünger beieinander. Jesus ist mittlerweile in den Himmel aufgefahren, die Jünger sind mittlerweile beieinander und warten darauf, dass der Heilige Geist kommt. Das hatte Jesus ihnen vorher vorhergesagt. Und dann passiert das. Ein Sturm füllt das Haus und der Heilige Geist wird ausgegossen und lässt sich auf den Menschen nieder. Und diese Menschen fangen an, in unterschiedlichen Sprachen zu reden. Nicht nur zu reden, sondern sie fangen an zu predigen. Sie fangen an, Gottes Tun zu verkündigen. Genauso wie Jesus das in Apostelgeschichte 1,8 vorhergesagt hat, da sagt er, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt ist dieser Heilige Geist da, und Martin hat uns letzte Woche gezeigt, dass der Heilige Geist in uns Gehorsam gegenüber Gott bewirkt, dass wir seinem Willen folgen können. Und jetzt bezeugen diese Menschen Gott. Jetzt bezeugen sie Jesus, so wie Jesus das vorhergesagt hat. Und von diesem Ereignis werden Menschen angelockt. Zu dieser Zeit waren ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen in Jerusalem und ganz, ganz viele. Und die werden davon angelockt und hören auf einmal in ihren eigenen Sprachen, in ganz, ganz vielen Sprachen. Und alle bezeugen das Gleiche. Alle bezeugen das Gleiche. Und die Reaktion ist auf der einen Seite Ratlosigkeit, zu sagen, hä? Das verstehe ich nicht. Warum, also wie kann das sein? Ich meine, das waren alles Juden aus dem Umkreis von Galiläa, so ungefähr. Wie können die auf so vielen unterschiedlichen Sprachen das verkünden? Und die andere Reaktion war Spott. Ah, die haben nur gesoffen. Das ist, stimmt alles nicht. Und dann steht Petrus auf. Und Petrus, einer der 12 Jünger, die mit Jesus 3 Jahre lang unterwegs waren. Und Petrus hält die erste öffentliche Predigt über das Evangelium. Und wenn du jetzt hier sitzt und dich fragst, was ist das Evangelium, wenn du das noch nie gehört hast, dann lass es mich dir ganz kurz erklären. Gott liebt dich, er kennt dich und er möchte dir nah sein. Er will dein Bestes und er bietet dir ein erfülltes Leben an, das über den Tod hinausgeht. Von Natur aus fragen wir Menschen aber nicht nach Gott, sondern wir entscheiden uns dazu, unsere eigenen Wege zu gehen. Die Bibel nennt das Sünde und Sünde trennt uns für immer von Gott und auch von dem Leben, das er für uns bereithält. Aber weil Gott uns so sehr liebt, ist er selbst auf diese Welt gekommen, in Jesus Christus, ist am Kreuz für die Sünden dieser Welt gestorben, auch für meine, für deine, und ist von den Toten auferstanden. Und damit hat er die Sünden weggenommen und die Trennung zwischen Gott und uns ist aufgehoben. Und so ist dieses erfüllte Leben in der Gemeinschaft mit Gott wieder möglich. Das ist in ganz komprimiert das Evangelium. Da kann man noch viel, viel tiefer einsteigen, wie Petrus zum Beispiel. Aber das ist eine andere Predigt. Das Zweite, was der Heilige Geist bewirkt. Der Heilige Geist bewirkt Begegnung mit Gott. Als sie aber das hörten, das Evangelium, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Es ging ihnen durchs Herz. Und mit Herz ist an der Stelle nicht dieses faustgroße Organ in unserer Brust gemeint, das das Blut durch unsere Adern pumpt, sondern in der Bibel meint das Herz ganz oft den Ort, an dem unsere Gefühle und unser Wissen zusammenkommen. Das ist der Ort, wo unsere Gesinnung entsteht. Das ist der Ort, wo wir unsere Entscheidungen treffen, wo wir in unserem Personsein betroffen sind. Und es ist der Ort, an dem der Heilige Geist uns begegnen möchte. Unser Herz ist der Ort, wo Begegnung stattfindet. Da trifft sich das Wissen um das Evangelium mit dem Gefühl, dass es mich existenziell betrifft. Dort trifft sich das Wissen um das Evangelium, was Jesus getan hat, und das Gefühl, dass es mich betrifft. Durch die Begegnung mit dem Heiligen Geist erkenne ich, was Jesus am Kreuz und in der Auferstehung getan hat. Und ich spüre, dass das das Wichtigste ist, was jemand jemals für mich getan hat. Und das provoziert eine Frage. Was sollen wir tun? Was tue ich damit? Das führt zu dritten. Der Heilige Geist bewirkt eine Reaktion. Verse 38 bis 40, da lesen wir: Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Tut Buße. Im Griechischen das Wort meint, ist Metanoia, und es meint auch kehr um, denk um. Und wenn ich mir das vorstelle, ich bin in meinem Leben, ich frage nicht nach Gott, sondern ich treffe meine eigenen Entscheidungen, und meine eigenen Entscheidungen führen mich weg von Gott, dann laufe ich vor Gott weg. Und in dem Moment, wo ich verstehe, wo ich erkenne, was Gott für mich getan hat, da kann ich mich umdrehen und kann sagen: Da ist Gott, da will ich zurück. Kehr um, stopp, wo du bist, kehr um und nimm das Geschenk an, das Jesus dir am Kreuz im Glauben an ihn macht. Und das öffentliche Zeichen von dieser Umkehr ist die Taufe. In der Taufe, das ist ein öffentliches Bekenntnis, dass ich vor Gott schuldig dastehe. Das ist ein Bekenntnis, dass ich die falschen Wege gegangen bin und dass ich nicht selber zurückkomme. Und es ist aber auch das Bekenntnis, dass Jesus Christus diese Schuld getragen hat für mich und dass ich das annehme. Das ist das Bekenntnis, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er lebt und dass er König ist. Nicht nur auf dieser Welt, sondern vor allen Dingen in meinem eigenen Leben. Und die Folge der Taufe ist, weil ich sage, ich nehme das an, was Jesus für mich getan hat, wird mir meine Schuld vergeben. Aber nicht nur das, in der Taufe wird es reingewaschen. Das ist ein Wasserbad. Ich werde einmal komplett unter Wasser getauft und komme wieder raus. Und das symbolisiert, dass ich reingewaschen bin. Aber ich werde ja nicht nur mit Wasser getauft, sondern auch mit dem Heiligen Geist. In Markus 1, Vers 8 sagt Johannes der Täufer, ein Bußtäufer im damaligen Judentum. Er sagt über Jesus: Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er, Jesus, wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Jetzt kann das sein, dass Petrus hier meint, ihr bekommt die Gaben des Geistes, also besondere Fähigkeiten, die mit dem Heiligen Geist einhergehen. Das wäre aber eine ganz eigene Predigt. Das, worum es hier wahrscheinlich eher geht, ist, dass wir in der Taufe den Heiligen Geist empfangen. Und der Heilige Geist, wenn ich mich an letzte Woche erinnere, er befähigt mich dazu, den Weg mit Gott zu gehen. Er befähigt mich dazu, den Willen Gottes zu tun und mich für Gott zu entscheiden. Das heißt, wenn ich umkehre und ich lasse mich taufen, ich bekomme den Heiligen Geist, das befähigt mich, auf Gott zuzulaufen und ein Leben mit Gott zu leben. Durch den Heiligen Geist. Und dann kommt diese Stelle, wo Petrus davon spricht, dass den Menschen damals der Heilige Geist verheißen ist. Und es ist interessant, weil er spricht dort Juden an. Dem jüdischen Volk ist der Heilige Geist verheißen. Dem Volk Israel. Es bezieht sich auf eine Prophetie aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, dass er seinen Geist ausgießen wird. Was aber spannend ist, ist, dass diese Verheißung nicht gilt, weil das Juden sind. Das heißt, diese Verheißung gilt nicht, weil das das Volk Israel ist, sondern diese Verheißung gilt, weil es Gottes Wille ist. Diese Verheißung gilt, weil Gott zu seinem Ruf steht und weil er seinem eigenen Wort treu ist. Es geht nicht um Abstammung, sondern es geht um Gottes Ruf. Wir lesen, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Gott handelt immer zuerst. Es ist immer Gottes Ruf und Gottes Handeln, das den Ausschlag gibt. Und in diesem Rufen, in diesem Handeln ist und bleibt er souverän, unabhängig. Unabhängig von meinem Willen, unabhängig von meinem Tun, unabhängig von meiner Sünde, sondern Gott allein entscheidet, Gott allein handelt. Und ich kann reagieren. Punkt Nummer 4, der Heilige Geist bewirkt neue Gemeinschaft. Verse 41 bis 47a, da lesen wir, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten Mahlzeiten mit Freude und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. 3000 Menschen an einem Tag lassen sich taufen und kommen zur Gemeinde dazu. Habt ihr eine Ahnung, was das für eine Größe ist? Also könnt ihr euch das vorstellen, was 3000 Menschen sind? Das ist ungefähr 30 Mal die FEG Oldenburg. Wir haben ungefähr 100 Mitglieder. Das ist 30 Mal die FEG Oldenburg. Wenn ich jetzt hier so überschlage, wir sind auch knapp 100. Das hier mal 30. An einem Tag. Komm zum Glauben. Und was entsteht, ist eine neue Gemeinschaft. Durch den Heiligen Geist, durch das Bekenntnis zu Jesus Christus, durch diesen neuen Glauben entsteht eine neue Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft herrscht auf einmal Augenhöhe. Da gibt es nicht mehr das gesellschaftliche Kräftemessen. Nicht ich bin höher, ich bin besser, ich bin stärker, ich bin schneller, religiöser als du, deswegen stehe ich besser da, deswegen bin ich mehr wert. Sondern ich sehe, dass ich vor Gott schuldig dastehe. Dass ich nichts tun kann, dass ich gerettet werde, sondern dass allein Gott ist, der mich rettet. Und du hast genau die gleiche Perspektive. Und dadurch stehen wir auf einer Ebene. Wer bin ich, dass ich mich noch über dich erheben kann? Wer bist du, dass du dich noch über mich erheben kannst? Wir stehen vor Gott alle gleich da. Und durch diesen Fixpunkt auf einer vertikalen Ebene kommt in einer horizontalen Ebene, entsteht Gleichheit. Nochmal, wegen unserem Fixpunkt in der vertikalen Ebene, weil Gott was tut, stehen wir auf horizontaler Ebene gleich da, ohne Unterschiede. Und es entsteht eine neue Gemeinschaft, deren Kernidentitätsmerkmal nicht mehr das ist, was ich tue, nicht mehr das ist, was ich denke, sondern deren Kernmerkmal, das ist, Jesus Christus hat getan und ich gehöre dazu. Ich gehöre zu Jesus Christus. Wir gehören zu Christus. Wir sind eine Familie. Und hier muss ich nicht mehr darauf pochen, das ist meins, das ist deins. Weil sind wir mal ehrlich, das sind eh nur bürgerliche Kategorien. Sondern ich kann meins teilen. Ja, ich kann sogar auf meins verzichten, wenn ich weiß, dass es dir in deiner Not hilft. In dieser Gemeinschaft, durch dieses Bekenntnis, durch den Heiligen Geist, kann ich sagen, mein Reichtum, mein Besitz ist nicht wichtiger als meine Liebe und mein Gehorsam zu Gott und zu meinen Brüdern und Schwestern. Und dann kann ich geben. Nicht widerwillig, nicht weil ich muss, nicht weil ich mir denke, ach, scheiße, jetzt muss ich Tobi was geben. sondern freiwillig. Weil ich Tobi liebe und weil ich ihm was Gutes tun will, kann ich meins aufgeben, kann ihm etwas geben. Freiwillig, aus tiefer Verbundenheit, durch den Heiligen Geist, der uns miteinander verbindet. In dieser Gemeinschaft werden durch den Heiligen Geist Grenzen überwunden. In dieser Gemeinschaft werden durch den Heiligen Geist nationale, geschlechtliche, finanzielle, religiöse, sprachliche, intellektuelle und so weiter und so fort, es werden Grenzen überwunden. Dort, wo vorher Trennung herrschte, dort, wo ich vorher auf mich geguckt habe und gesagt habe, ich muss mich von den anderen abgrenzen, weil die anderen sind schlechter als ich. Oder aber, wo ich mich von anderen abgegrenzt habe, weil ich sage, die anderen sind besser als ich. Da entsteht durch den Heiligen Geist neue Einheit, neue Verbundenheit. Und zwar zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Mensch. Es entsteht Augenhöhe. Und diese Augenhöhe ermöglicht, dass ich nichts mehr verbergen muss. In Vers 44 lesen wir, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Und ich weiß nicht, woran ihr denkt. Der erste Impuls ist wahrscheinlich zu sagen, okay, die haben alles verkauft, lesen wir ja auch, und die sind einfach alle zusammengezogen. Und es gab nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, das ist mein Löffel, das ist dein Löffel, oder das ist meine Bibel, das ist deine Bibel. Aber ich glaube, dass es da nicht nur um materielle Dinge geht. Also da geht es auch darum, dass wir materiell miteinander teilen. Aber da geht es vor allen Dingen darum, dass ich mit meinen Problemen nicht mehr alleine bin. Dass ich mit meinen Kämpfen nicht mehr alleine bin. Dass ich dort Anteil gebe, meinen Brüdern und Schwestern. Weil wir alle in einem Boot sitzen. Weil wir miteinander unterwegs sind. Ich muss nicht mehr spielen, dass ich gut bin. Sondern ich kann sagen, ich habe mein Leben nicht im Griff. Ich kann sagen, das und das fällt mir schwer. Weil ich weiß, dass da einer ist, der mich trägt. Und zwar in erster Linie Jesus Christus, aber auch meine Brüder und Schwestern. Und wir lesen dann von drei Dingen, die dort passieren, die diesen Zustand irgendwie mitbewirken, mittragen. Wenn ich mich daran erinnere, was Jesus gesagt hat über den Heiligen Geist in Johannes 14, das war der Bibeltext von letzter Woche, Johannes 14, Vers 26, da kündigt er den Heiligen Geist an. Und er sagt, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist erinnert. Der Heilige Geist erinnert uns an das, was Jesus für uns getan hat. Der Heilige Geist erinnert mich an das, was Jesus gesagt und getan hat. Und es passiert hier, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Was ist das? Die Apostel, das waren die, die etwas mit Jesus erlebt haben, die 3 Jahre lang mit ihm unterwegs war. Und die haben Geschichten über Jesus erzählt. Die haben diese Erinnerung wachgehalten. Damals gab es die Bibel noch nicht, wo man das hätte nachlesen können, sondern die haben diese Geschichten weitererzählt. Die haben weitererzählt, was Jesus getan hat. Die haben weitererzählt, was Jesus gesagt hat. Und sie haben sich im Abendmahl, im Brotbrechen, daran erinnert, nicht nur im Kopf, sondern mit den Sinnen daran erinnert, was Jesus getan hat. Im Abendmahl erinnern wir uns, dass Jesus sein Leben gab. Punkt Nummer 2, der Heilige Geist ermahnt, er lehrt. Auch das finden wir in der Lehre der Apostel. Der Heilige Geist möchte in uns einen Gehorsam gegenüber Gott bewirken. Klammer auf, Gottes Wille ist gut. Dem dürfen wir vertrauen. Aber woher wissen wir Gottes Willen? Naja, er hat sich in Jesus Christus, hat er sich ganz offenbar gemacht, was Gottes Wille für uns ist. In seinem Handeln, in seinem Reden und schlussendlich am Kreuz, wo er sich hingebungsvoll töten lässt. Und durch das Kreuz und die Auferstehung bekommt das gesamte Alte Testament, das sind, Moment, ungefähr das hier, dieser ganze Teil der Bibel, bekommt durch Kreuz und Auferstehung eine ganz neue Bedeutung. Das ist nicht mehr nur noch die Geschichte, die Gott mit Israel hatte, sondern es wird zu der Geschichte, die in Jesus Christus weitergeht, die auch heute noch weitergeht. Diese Geschichte wird weitergeschrieben. Und der dritte Punkt, der Heilige Geist ermutigt. Der Heilige Geist, der Tröster, wie Jesus ihn in Johannes 14 ankündigt, im Griechischen ist das Wort Parakletos. Es kommt vom Wort Parakeloio. Und das bedeutet einmal ermahnen, aber es bedeutet auch ermutigen. Der Heilige Geist ist immer Ermahner und Ermutiger. Und auch für uns gilt das. Wir können nicht nur ermahnen, aber nicht ermutigen. Sondern überall, wo wir ermahnen, wo wir Kritik geben, muss eine Ermutigung folgen. Überall, wo ich, Tobi, tut mir leid, du bist heute mein Praxisbeispiel. Überall, wo ich sage, Tobi, da läuft was in deinem Leben nicht gut, kann ich sagen, aber Tobi, du bist halt ein scheiß Kerl. Das kann ich nicht sagen. Sondern ich kann sagen, Tobi, da läuft was nicht gut in deinem Willen. Da läuft was nicht nach Gottes Willen in deinem Leben. Aber ich bin bei dir und ich unterstütze dich darin und ich will da bei dir mit dabei bleiben. Und ich ermutige dich darin. Das eine hängt immer mit dem anderen zusammen. Und wie funktioniert das hier bei den ersten Christen? Durch die Gemeinschaft. Durch diese tägliche Gemeinschaft weiß ich auf einmal, ich bin nicht alleine auf dem Weg. Wir sind alle irgendwo auf diesem Weg. Und das ermutigt mich. Ich bin nicht alleine in meinen Kämpfen auf diesem Weg Jesus hinterher. Und dieser Weg Jesus hinterher, der ist schwer, sagt Jesus selber. Lukas 9 sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selber und nehme sein Kreuz auf sich. Aber ich bin nicht alleine. Ich bin mit meinen Geschwistern auf dem Weg. Und das zweite ist das Gebet. Weil Gebet richtet meinen Blick nach oben, auf diesen Fixpunkt, auf diesen vertikalen Fixpunkt, auf Gott und was Gott tut. So schnell verliere ich mich doch immer wieder in meinen alltäglichen Sorgen, in meinen alltäglichen Gedanken, wo ich vergesse, was Gott getan hat, wo ich vergesse, dass Gott die Dinge in der Hand hält. Und das Gebet, das durchbricht das und es richtet mein Herz aus auf Gottes Liebe, auf die Königsherrschaft von Jesus Christus. Und darauf, dass er irgendwann einmal wiederkommen wird und diese Erde neu machen wird. Das macht Gebet. Und das ermutigt mich, weiter dran zu bleiben. Und ich will euch auf ein Wort hinweisen, das vielleicht schnell untergeht. Denn sie bleiben in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wie tun sie das? Sie tun es beständig. Beständig. Und im Griechischen ist das kein Adverb, sondern es ist ein Partizip. Es ist eine Handlung. Und es bedeutet, jemandem oder etwas standhaft anhängen. Und ich liebe dieses Wort anhängen, weil das sowohl ein aktiver Prozess ist, als auch ein passiver Prozess. Also ich hänge mich irgendwo an, und dann hänge ich da. Ich hänge mich irgendwo an und dann hänge ich da. Es geht darum, immer und immer wieder in diese Gemeinschaft zu gehen, aktiv, die mich auf Gott ausrichtet, passiv. Immer und immer wieder, nicht einmal, nicht zweimal, sondern immer und immer wieder. Ich gebe mich hinein in die Gemeinschaft, die mich ausrichtet. Ich lasse zu, dass ich ausgerichtet werde. Und ich suche diese Ausrichtung. Aber ich tue es nicht selber. Und Punkt Nummer 5, der Heilige Geist bewirkt Wachstum. Vers 47b, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Diese Gemeinschaft, die wächst nach innen und nach außen. Nach innen wächst sie durch Wunder und Zeichen der Apostel, durch die Furcht des Herrn. Das meint nicht eine panische Angst vor Gott, sondern das meint eine ehrfürchtige, anbetungsvolle Handlung. Zu wissen, dieser Gott ist so groß, er macht so und dieses Universum ist weg. Und doch kommt er uns so nah und doch liebt er uns so sehr. Und das bewirkt in mir eine demütige, eine ehrfurchtsvolle Haltung. Zu wissen, wow, dieser Gott, der ist heilig. Diese Gemeinschaft wächst nach innen, sie entwickelt Freude. Sie hat ein lauteres Herz. Wisst ihr, was ein lauteres Herz ist? Es ist ein schlichtes Herz. Ein Herz, das sich mit dem Schlichten, mit dem Einfachen zufrieden gibt. Ein Herz, das weiß, ich habe Gott und deswegen habe ich alles. Nicht, ich brauche alles. Sondern ein Herz, das weiß, ich habe Gott. Deswegen brauche ich sonst nichts anderes. Und es entwickelt Wohlwollen beim Volk. Der Heilige Geist wirkt nach innen. Und dadurch wird Gottes Licht sichtbar. Dadurch wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. Und diese Gemeinschaft, sie wächst. Nicht durch Anstrengung, nicht durch besondere Events, nicht durch gute Predigten, nicht durch eine gute Bühnenshow, nicht durch gute Werbung, nicht durch einzelne Personen. Nicht einmal wirklich wegen der Gemeinschaft, sondern einzig und allein durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu. Gott handelt. Einzig und allein durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist Kirche. Das macht Kirche aus. Kirche ist kein Ort der Arbeit, sondern ein Ort der Begegnung und Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen. Und ich glaube, das müssen wir uns häufiger mal bewusst machen. Gerade diejenigen, die sich richtig in Kirche investieren, die sich richtig in Gemeinde investieren, die hier Sonntag für Sonntag hinkommen und arbeiten. Versteht mich nicht falsch, das ist super, dass ihr das macht. Ohne euch würde das hier nicht laufen. Aber Kirche ist nicht primär der Ort von Arbeit und Dienst. Das ist die Welt draußen. Das ist das, was wir nächste Woche hören. Richtig? Ja. Nächste Woche geht es um Diakonie. Kleiner Spoiler. Das ist der Ort, wo wir dienen. Das ist der Ort, wo wir arbeiten. Aber hier in der Gemeinde, in der Kirche, das ist der Ort, wo wir Gemeinschaft haben, miteinander und mit Gott. Gott beruft dich nicht, damit du eine Aufgabe übernimmst, sondern er ruft dich in Gemeinschaft. In Gemeinschaft mit ihm selber und in Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber okay, wie kann das heute aussehen? Ich meine, das war vor 2000 Jahren, da war der Heilige Geist auch noch frisch. Ja? Aber, um mich zu beruhigen, der Heilige Geist war damals genau der gleiche, wie er heute ist und der gleiche, wie er immer sein wird. Also, wie kann das aussehen? Die damals waren darauf angewiesen, täglich zusammenzukommen, weil es sonst nirgendwo Informationen gab. Es gab keine Bibel. Gab es nicht. Aber heute kann es etwas anders aussehen. Es kann eine Möglichkeit sein, täglich Zeit mit Gott zu verbringen, täglich dem Heiligen Geist Raum zu geben, in meinem Herzen Dinge zu verändern, in meinem Herzen Dinge anzustoßen, mir Dinge aufs Herz zu legen. Das kann funktionieren durch die Bibel zu lesen, durch Gebet, durch Fasten, durch Schweigen, durch Lobpreis. All diese Dinge, wo ich mir bewusst Zeit nehme, um mich dem Heiligen Geist zu öffnen, ihm Raum zu geben, dass er wirken kann. Und das Zweite ist eben genau diese geistliche Gemeinschaft. Regelmäßig, man könnte sagen beständig, geistliche Gemeinschaft zu suchen. Und was meine ich mit geistlicher Gemeinschaft? Ich meine Gemeinschaft, die dich daran erinnert, was Jesus getan hat, die dich erinnert, die dich ermahnt. Ja, ich weiß, Kritik hören wir heute nicht gerne. Aber die dich nicht nur ermahnen darf, sondern die dich vor allen Dingen ermutigt. Und wir müssen jetzt nicht anfangen, irgendwo diese besonderen Beziehungen zu suchen, sondern wir haben alle unsere Beziehungen, in denen wir sowieso drin sind. Wenn du verheiratet bist, ist dein erster Anlaufpunkt, um diese Gemeinschaft zu erleben, deine Ehe. Vor Gott stehst du und dein Mann oder du und deine Frau, ihr steht als eine Einheit vor Gott. Ihr seid ein Fleisch. Ihr seid eins vor Gott. Und diese geistliche Gemeinschaft, wo wir uns an Jesus erinnern, wo wir uns ermahnen und ermutigen, das kann eine Intimität in unsere Beziehung hineinbringen, die wir sonst wirklich verpassen und die so gut ist. Wenn du nicht verheiratet bist, ist es gar nicht schlimm, sondern das kann deine Familie sein. Deine Eltern, auch geistliche Eltern, Es kann eine Möglichkeit sein, eine Zweierschaft anzufangen, das ist eine geistliche Freundschaft. Es kann sein, dass du anfängst, ein Mentoring dir zu suchen, also jemanden, der schon ein bisschen weiter im Glauben ist, der dich ein bisschen mit an die Hand nimmt, der mit dir unterwegs ist. Es kann auch ein Hauskreis sein, dann hat man nochmal ein bisschen mehr, bisher war es immer so 1:1, nochmal mit einer etwas größeren Gruppe. Und ja, auch dieser Gottesdienst an einem Sonntag ist diese geistliche Gemeinschaft. Aber verpasst nicht das, was in diesen ganzen kleineren Gruppen passiert. Da ist so ein Potenzial drin. Nicht nur, dass wir verändert werden, sondern da ist so ein Potenzial drin, Gottes Herrlichkeit zu sehen, Gottes Liebe zu erfahren. Und wenn du dich jetzt fragst, ja okay, ich hätte vielleicht Lust dazu, so eine Beziehung mit jemandem anzufangen. Aber ich weiß ja gar nicht wie. Worüber soll ich denn dann reden? Keine Sorge. Ich habe vorgedacht, ich habe euch 5 Fragen mitgebracht, an denen ihr euch orientieren könnt. Und diese 5 Fragen, die orientieren sich an der Hand. Genau, kannst du noch mal eine Folie weitermachen? Genau, an der Hand. Grundlage ist immer, wenn ich ehrlich bin. Ich muss schon ehrlich sein. Also, wenn ich ehrlich bin, der Daumen bedeutet, das war letzte Woche in meinem Leben gut. Gebetserhörungen, Freudenmomente, ein Moment, wo mir Gott im Alltag begegnet ist. Die Sonne hat geschienen. Das können so kleine Sachen sein, das können auch große Sachen sein. Wunder und Zeichen. Das kann alles sein. Der Zeigefinger, das habe ich letzte Woche von Gott gelernt. Das hat Gott mich gelehrt. Durch Bibellesen, durch einen Podcast, durch eine Predigt. Das ist mir wichtig geworden. Der Mittelfinger, ihr könnt euch denken, was das ist. Das stinkt mir gerade. Das geht gerade richtig den Bach runter. Das läuft nicht gut. Da leide ich Not. Das fällt mir gerade richtig schwer. Der Ringfinger, so geht es mir in meinen Beziehungen wirklich. In meiner Ehe, in meiner Partnerschaft, mit meinen Freunden, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, mit meinen Kollegen. So geht es mir wirklich. Und der kleine Finger, das kam letzte Woche zu kurz. Das kam letzte Woche zu kurz. Und die ganze Hand sind dann die Gebetsanliegen für die kommende Woche. Und dann wäre es eine Möglichkeit, man trifft sich einmal pro Woche, man hat 25 bis 30 Minuten Austausch, man hat 15 bis 20 Minuten gemeinsames Gebet. Mehr ist es nicht. Das ist eine Stunde an Zeit. Die habt ihr alle. Und es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr. Und Musikteam kann auf die Bühne kommen. Wir haben jetzt gleich noch ein Lied, was wir gemeinsam singen. Und bevor wir dieses Lied singen, habe ich 3 Fragen für dich mitgebracht. Was ist denn los? Mitgebracht. Mit denen du dich 3, 4, 5 Minuten auseinandersetzen kannst, die du mit ins Gebet nehmen kannst, die du in deinem Herzen bewegen kannst. Die erste Frage ist, an welchem Punkt dieser Bewegung stehst du? Bist du schon in dieser Bewegung drin? Stehst du noch außerhalb und weißt nicht so ganz? Und dann frag dich und frag den Heiligen Geist mal, was ist für dich der nächste Schritt? Falls der nächste Schritt für dich ist, in diese Bewegung hineinzugehen und dich taufen zu lassen, dann komm nach dem Gottesdienst gerne auf mich oder auf Martin zu. In 2 Wochen haben wir unser Tauffest. Da kannst du dich taufen lassen. Kannst du dich öffentlich zu Jesus Christus bekennen. Und ich ermutige dich dazu. Wenn du jetzt gerade so ein bisschen zweifelst, ich ermutige dich dazu. Geh diesen Schritt. Das ist der beste Schritt deines Lebens. Was ist der nächste Schritt für dich? Vielleicht ist es auch, diese Beziehung zu suchen. Vielleicht hast du auch jemanden, der dir in deinen Kopf gekommen ist, wo diese Beziehung verkümmert ist. Dein Vater, deine Mutter, ein guter Freund von vor 4, 5 Jahren, den du ewig nicht gesehen hast, der dir aber eigentlich wichtig war und ist. Vielleicht ist der nächste Schritt, sich dort auszustrecken, den Kontakt wieder zu suchen. Frage Nummer 2: Wo hast du Zeiten, in denen du dich aktiv auf Gott ausrichten lässt? In deinem Alltag? Wo liest du Bibel? Wo betest du? Frage Nummer 3: Wo hast du Gemeinschaft, die dich auf Gott ausrichtet? Und wo hast du Gemeinschaft, die das verhindert? Wo hast du Gemeinschaft mit Menschen, die dich weg von Jesus bringen? Und versteh mich nicht falsch, diese geistliche Gemeinschaft meint nicht nur, wir reden nur über Jesus und nur über die Bibel. Wir lesen, sie hatten Gemeinschaft und sie brachen das Brot. Manchmal ist diese geistliche Gemeinschaft gar nicht großartig fromm, sondern es ist einfach beieinander sein und miteinander essen. Einfach Gemeinschaft zu haben. Wo hast du Gemeinschaft, die dich auf Gott ausrichtet? Amen.